Wenn ihr eine Bibel habt, das hoffe ich, dass wir die im Gottesdienst mitnehmen, dann könnt ihr aufschlagen, Galaterbrief Kapitel 6, Vers 7, da steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und das Thema ist Saat und Ernte. Ich hoffe, dass wir alle in unserem Leben etwas erreichen wollen. Ich hoffe, dass du Ziele hast in deinem Leben. Ich hoffe, dass du, gerade auch wenn du Christ bist, eine Vorstellung hast, was du eines Tages mitbringen willst, wenn du vor Jesus bist. Ich hoffe, dass du viel Ernte mitnehmen möchtest, viel Frucht. Und ich glaube, wir alle möchten Frucht haben, aber das geht nicht so per Knopfdruck, sondern dafür musst du etwas tun. Es gibt eine christliche Lehre, die behauptet, du kannst gar nichts tun, alles macht der Herr. Das stimmt nicht ganz. Denn du musst das, was du tust, musst du tun, das übernimmt Jesus nicht. Du musst deine Bibel lesen, das übernimmt er für dich nicht. Du musst dich versöhnen mit anderen Menschen, hingehen. Die Kraft dazu gibt er dir, aber du musst gehen. Du musst ein Gebetsleben führen, das macht der Herr, übernimmt das für dich nicht. Der betet sowieso jeden Tag für dich. Es gibt dann auch die anderen, die fallen vom Pferd, die glauben, ich muss alles tun, damit der Herr dann zufrieden ist. Beides ist falsch. Sondern ohne Jesus kann ich nichts tun, das ist richtig. Aber das, was ich tun kann als Mensch, muss ich tun. Und das Unmögliche macht Jesus dann. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir nicht so ein falsches Christsein bekommen. Es gibt manche, die so denken, ja, das muss der Herr alles machen. Ja? Und sie stehen sie da und gucken sich an und wundern sich, dass sie nicht weiterkommen. Nein, Saat und Ernte, das hat auch sein Prinzip. Es gibt drei wichtige Faktoren für Saat und Ernte. Ich bin jetzt kein Ackerbauer oder so, habe da auch nicht so viel Ahnung. Aber drei Dinge, das habe ich auch kapiert. Der Boden ist das wertvollste Gut. Du kannst die besten Körner haben, wenn der Boden nichts taugt und verseucht ist und sauer ist und so, da kommt nichts raus. Deswegen ist der Boden ist das Wichtigste. Ja, das ist das Erste. Und das ist ein Bild für unser Leben. Unser Fundament muss stimmen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus, 1. Korinther 3. Das muss stimmen. Wenn das nicht da ist, dann baust du auf Sand. Alles, was du aufbaust, nicht auf Christus, wird eines Tages wie ein Sandhaufen zusammenbrechen. Nur das, was auf Jesus aufgebaut ist, hat Bestand. Das ist das erste Wichtige. Der Boden ist das wertvollste Gut. Das zweite, man muss Pflanzen ernähren und schützen. Es gibt nämlich Feinde. Ja? Es gibt Feinde, bestimmte Insekten. Da muss man etwas tun, dass die nicht die wunderbare Pflanzenwelt kaputt machen. Und das ist für unser Leben genauso. Es gibt viele, viele Irrlehren, viele, viele Dinge, die der Feind in unser Leben hineinredet, hineinbringt, um uns krank zu machen. Es gibt viele geistlich kranke Menschen, auch geistlich kranke Christen. Deswegen sagt Paulus, wir brauchen die gesunde Lehre. Ja? Paulus sagt einmal in 2. Korinther 4, ihr ertragt das ganz gut. Ihr nehmt an, einen falschen Geist, einen falschen Jesus und ein falsches Evangelium. Und wir leben in einer Zeit, wo nicht alles, was in den christlichen Kreisen als Heiliger Geist dokumentiert wird, wirklich der Heilige Geist ist. Da ist ganz viel Fleisch drin, da ist auch ganz viel Emotionales drin. Ja? Und einen anderen Jesus. Man verkündigt von den Kanzeln heute einen Jesus, den die Bibel nicht kennt. Einen Jesus, der 5 Grad lässt. Ein Kuschel-Jesus, ein Kumpel. Jesus wird nie dein Kumpel sein, nie. Er wird immer der Herr sein. Die Bibel sagt, dass er dein Freund ist, das ist ja schon Wahnsinn, ja? Aber Kumpel wird er nie sein. Und wenn du den Respekt vor dem Herrn aller Herren, vor dem König aller Könige verloren hast, dann musst du dich nicht wundern, dass dein Glaubensleben so erbärmlich aussieht. Wer den Respekt vor Jesus verloren hat, der geht in die Nacht. Egal, wie er heißt und wo er lebt. Und deswegen ist das so wichtig. Also Pflanzen ernähren und schützen. Und auch wir brauchen, das ist das Wächteramt auch eines Ältesten. Ja? Wächteramt. Die Israeliten, die wussten auch, da waren Wächter, Propheten waren Wächter. Und die gibt es heute nicht mehr. Ja? Es gibt Leute, die sehen die Gefahr und halten den Mund, weil sie Angst haben, es könnte ja vielleicht der oder die Schwester oder der Bruder böse auf mich sein, dann verlassen sie die Gemeinde, dann fehlt viel Geld in der Kollekte und dann macht man falsche Kompromisse. Ja? Ich habe lieber nur 3 Leute hier in diesem Raum, die es ehrlich meinen mit Jesus, als 5000. Die können gehen. Nicht die Masse macht es. Die Qualität ist entscheidend. Qualität, nicht Quantität. Nicht die Masse, es zählt die Qualität. Die Heiligkeit Jesus muss Raum haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht aus dem Staub machen und vom Staub ziehen, ja? Sondern dass wir da bleiben und dass wir die Probleme ansprechen. Und dann ist etwas Wichtiges, der dritte Punkt, das Wetter. Also wenn nur Sonne ist, dann mal Wurst Mahlzeit. Wenn es nur Sonne sein würde, dann würde es für ganz viele Früchte überhaupt gar kein Leben geben. Nur Regen geht auch nicht. Nur Schnee geht auch nicht. Nur Frost geht auch nicht. Gott ist ein genialer Schöpfer. Ich komme nachher darauf, wie er das so geplant hat, dass alles seinen richtigen Weg geht. Der erste Punkt, den ich beleuchten möchte, ist, um überhaupt zu ernten, muss man eine gute Saat aussehen. Eine gute Saat. 2. Timotheus 4, die Verse 2 bis 4. Predige das Wort, stehe bereit, zu gelegener und ungelegener Zeit überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt und sie wenden die Ohren von der Wahrheit ab und sie wenden sich den Fabeln zu. Geschichten, Märchengeschichten. Warum sage ich das am Anfang, eine gute Saat? Das ist entscheidend, was ich predige. Es gibt so viele Evangelisationen, da wird den Menschen erzählt, Honig unter den Mund geschmiert, wie toll er ist, was für ein toller Hecht er ist und alles, wisst ihr? Das ist kein Evangelium. Die frohe Botschaft, die muss erstmal den Menschen zeigen, aufzeigen vom Wort. Du gehst nicht verloren, du bist verloren. So wie du bist, du musst nur so bleiben, wie du bist, dann gehst du direkt in die Hölle. Das ist das, was die Bibel sagt. Und das wird heute nicht mehr gepredigt. Ja, es wird, du hast so Chancen, du bist ein ganz toller Kerl und aus dir kann was werden und gewaltig, was du alles drauf hast. Ja, und die Leute schweben. Ja. Es wird eine Bekehrung gepredigt, ohne Buße. Ja, Leute kommen nach vorne, probier's doch auch mal mit Jesus. Du, wenn du Jesus kommst, dann wirst du immer gesund sein, hast immer Geld. Das ist alles gut mit Jesus. Sonnenschein, jeden Tag Sonnenschein. Probleme gibt es nicht beim Jesus. Komm nach Jesus. Der erfüllt all deine Wünsche, ja? Da wird Jesus doktriert von Predigern, als wenn er eine Maschine wäre, so ein Automat. Heute trinke ich Cola. Jesus Cola, gut. Heute Morgen Fanta, ja? Wir benutzen Gott als einen Automaten. Das ist ein Götze. Das hat mit dem Gott der Bibel überhaupt nichts zu tun. Ich höre, bei uns haben sich ganz viele bekehrt. 100, 200, 500. Aber danach, wo sind sie? Ich sehe sie in keiner Gemeinde. Es gibt Unmengen an Geld, wird ausgegeben, um eine Show zu bieten. Dieses Geld, das sollte man lieber vernünftig anlegen. Ja? Die Leute sollen ihr eigenes Leben mal in der Hingabe des Herrn leben. Dann ist auch Segen da. Manche Gemeinden, die sitzen da und wollen gute Saat aussehen. Und untereinander ist nur Streit. Dann holen sie sich irgendeinen Evangelisten, der soll alles glatt bügeln. Und dann halten sie einmal im Jahr eine Evangelisation und denken, Friede, Freude, Eierkuchen. Vergiss es. Und dann sagen sie, aber es haben sich Leute bekehrt, das weiß ich. Weil Gott immer größer ist als deine und meine Sünde und Schuld. Aber das ist keine Ausrede. Man macht sich das einfach. Man möchte Kompromisse eingehen, auch im Wort, in der Lehre. Das ist nicht sympathisch, wenn ich dir sage, du, so wie du bist, gehst du direkt in die Hölle. Ich weiß, dass du darüber böse bist, das sollst du auch. Weil Gott möchte anklopfen an dein Herz. Er muss dich wachrütteln. Stell dir mal vor, du hast Krebs im Endstadium und du gehst zum Arzt und er sagt, Sie sind topfit, alles gut. Gehen Sie nach Hause, essen Sie ein paar Bananen, alles gut. Was hältst du von dem Arzt? Ein Scharlatan, oder? Sofort die Lizenz wegnehmen, richtig? Und manche Prediger müsste man ein Redeverbot geben, weil sie die Leute ein falsches Evangelium verkünden. Und dazu müssen wir stehen. Deswegen am Anfang, es muss eine gute Saat sein. Ja, sag mal, wie kommt man eigentlich zum Glauben? Jetzt könnte man in die christlichen Werke reinschauen und da hat man das Gefühl, zum Glauben kommen Menschen, wenn man dicke Programme auffährt. Also der Chor kannst du ja vergessen, die ist ganz nett, aber da brauchen wir 10 von. Gitarrist kannst du auch vergessen, brauchen wir da 3 andere. Ein Keyboarder noch, 7 Posaunen, ja, Lichtershow, das ist das für ein Assi-Licht hier, ja. Alles weg hier, die Stühle, die kannst du völlig vergessen, im Boden, ja, müssen wir richtig High Life machen, ja. Action, Power, und dann gibt es auch. Ja, und machen einen richtigen Lobpreis, 2 Stunden, volle Pulle. Und dann kommen Menschen zum Glauben. Vergiss es. Vergiss es. In meiner Bibel steht, ich weiß nicht, was in deiner Bibel steht, in Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung durch den Lobpreis. Die Verkündigung durch Theaterspielen. Die Verkündigung durch was? Durch Gottes Wort. Hier, Leute, hierauf müssen wir bauen. Und das müssen wir den Menschen ungeschminkt weitergeben. Deswegen ist es so wichtig. In Sprüche 22, Vers 8 steht, wer Unrecht sieht, wird Unheil ernten. Es ist nicht egal, was du siehst. Also wir machen mal ein bisschen Wort Gottes. So, kein Problem. Geben wir mal ein paar gute Tipps. Ich fand das sehr gut, was du in der Einleitung gemacht hast. Es gibt viele Leute, die dann darauf nicht hinweisen. Man reißt Worte aus dem Zusammenhang raus, ja. Und es gibt viele christliche Gemeinden, ja. Ich sag nur Hour of the Power, ja, Schuller und Co. Nur positives Power-Evangelium, ja. Die Leute, die schmelzen förmlich in den eigenen Saft nach der Predigt. Das wollen wir aber nicht. In meinen Predigten, also die Bibel, als Jesus gepredigt hat, die wollten ihn steinigen und wollten ihn umbringen, ja. Also ist das immer gar nicht so gut, wenn die Leute nach der Predigt sagen, war eine tolle Predigt, ne? Es wäre eigentlich mal besser, wenn ihr sagt, alter Schwede, der hat mir aber heute die Ohren lang gezogen, ja? Aber das will man nicht hören. Aber das ist wichtig, dass wir es hören. Weil wir ja eine gute Ernte wollen. Da muss die Saat stimmen. Hosea, Kapitel 8, Vers 7. Da steht auch etwas. Ja, Wind sehen sie und Sturm ernten sie. Ein Halm, der nicht sprost, bringt kein Mehl. Selbst wenn er etwas brächte, würden Fremde es verschlingen. Wenn ich denn nur Hülsenfrüchte mache, ja, wo nichts drin ist, da kommt nichts. Wir dürfen das Wort nicht entmachten. Wir müssen es klar predigen, ob die Leute das hören wollen oder nicht. Wir müssen den Mut haben, Gott zu vertrauen. Paulus sagt einmal, wenn ich noch Menschenknecht wäre, ein Diener der Menschen, ja, dass ich hier nur predige und gucke eure Gesichter, wenn ihr nur Smileys macht und so, ja, jetzt predige ich so weiter. Und wenn sie mal böse gucken, oh, ich hab mich vergriffen, Gott ist doch noch viel lieber. Ja? Nein, wir müssen den Mut haben, uns klar zu positionieren, vom Wort her. Eine gute Saat, eine vernünftige Saat ist das Wichtigste. Und dann ist wichtig, was will ich überhaupt, auch in meinem Leben? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was will ich überhaupt ernten? Warum machst du das, was du tust für Jesus? In 2. Timotheus 2, Vers 2 steht, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist ein ganz wichtiger Ratschlag. Mein Wunsch ist zum Beispiel, Menschen zu prägen, dass sie auch weiterkommen in ein Predigerseminar. Und da hole ich mir Leute, die dafür begabt sind. Wenn jemand nicht begabt ist, ist es verlorene Zeit. Ja? Es ist verlorene Zeit, auch in meinem Leben, wenn Pitt mir die Technik beibringen will. Ja? Bis zu einem gewissen Punkt kann er mich noch formen, aber irgendwann schalte ich ab, weil ich keine Begabung dafür habe. Was ist deine Begabung? Weißt du das? Das musst du wissen, wenn du Christ bist. Wisst ihr, warum manche Christen so lau sind und einfach so ein Sonntagsleben führen? Ab und zu in der Kirche gehen sie raus und machen ihr Ding. Hallo, das ist kein Christsein. Dann bist du kein Christ. Ein Christ ist 24-Stunden-Christ. Es gibt kein Sonntagschristentum oder Donnerstag-Erbauungsstunden-Christentum. Gibt's nicht. Wenn das bei dir so ist, bist du kein Christ. Du bist ein Mitläufer. Ein Christ ist jemand, der 24 Stunden mit Gott lebt. Völlig egal wo. Ob du auf Geschäft bist, auf der Arbeit bist, ob du beim Zahnarzt bist, ob du angeln gehst, du bist immer Christ. Und wenn du das nicht bist, bist du es nicht. Ja, das ist ganz einfach. Entweder du hast den Heiligen Geist in dir, der da ist, oder du hast ihn nicht. Ja, das ist ganz entscheidend. Was will ich ernten? Sieh mal, ich möchte zum Beispiel in so einem Predigerseminar Menschen vorbereiten, dass sie fähig sind, das Wort Gottes zu geben. Und dafür setze ich mich ein. Das heißt, ich kaufe gute Bücher, ich gebe denen Ratschläge und Tipps, damit sie das lernen. Und ich werfe sie ins Wasser und ich gucke, ich korrigiere. Ja? Manchmal ist es nicht so einfach, Korrekturen zu nehmen, aber es ist wichtig. Ja? Und das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel heute, dass ihr hier eine Unterhaltung habt, dann könnt ihr nach Hause gehen. Mein Ziel ist es, mein Gebet ist es, dass Jesus dir heute zeigt, was das Wichtigste in deinem Leben ist, damit dein Leben gelingt. Du kannst morgen tot sein. Das kann sein, dass wir nächsten Sonntag viele nicht mehr sehen. Weißt du denn, dass du noch lebst heute Abend? Ich weiß es nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass du in die Ewigkeit gehst mit einem Plan. Wenn ich eines Tages sterben werde, dann wäre das Schlimmste, da könnte ich gar nicht sterben. Wenn ich auf mein Sterbebett sagen müsste, ja, ich weiß gar nicht, warum ich gelebt habe als Christ. Ich weiß überhaupt nicht, was meine Berufung war. Das ist ja grausam. Kann ich gar nicht leben. Ich weiß, dass meine Berufung ist, mit all meinen Fehlern Gemeindeleiter der Gemeinde Licht und Leben zu sein. Und das werde ich tun, solange bis der Herr mir das irgendwann wegnimmt. Aber solange er mich in den Dienst, ist das meine Berufung. Und dafür lebe ich. Und dafür setze ich mich ein. Das ist mein Ziel. Dafür richte ich alles aus. Ich hätte ja auch woanders heute sein können. Ja? Aber ich bin hier. Warum? Nicht, weil ich denke, ich bin so ein großer Redner. Weil Jesus mir diesen Auftrag gibt. Und ich weiß, dass es sein Plan ist für mein Leben. Ob ich mich danach fühle oder nicht, mir geht es heute auch nicht gut. Das interessiert mich aber wenig. Aber ich weiß, dass es Jesus gut geht. Wenn ich daran mich immer messe, wie es mir geht, komme ich nie weiter. Vielleicht ist das der Grund in deinem Leben, warum du nichts erntest. Es geht nur um dich, dich und nochmal dich. Und das muss weg. Als Christ geht es um Jesus und nochmal um Jesus. Und wenn es um ihn geht, wenn er das Zentrum deines Lebens ist, dann musst du dir über Frucht nie Gedanken machen. Nie. Denn wo Jesus existiert und lebt und wirkt, ist Frucht automatisch. Es geht gar nicht anders. Ja? Das wäre jetzt gleich, du kommst in einen dunklen Raum und Lieschen hätte jetzt eine große Lampe. Ja? Und ich würde, oh, das wäre so schön, wenn Lieschen jetzt hier ist, mit die Lampe, dann das Licht da. Ja, aber sie ist doch da. Versteht ihr? Wir leben in Dunkelheit, obwohl Jesus da ist. In meiner Bibel steht, dass Jesus das Licht ist. Bei manchen Christen habe ich das Gefühl, Jesus ist die Finsternis. Die sind nur im Dunkeln. Wenn du Jesus hast, bist du im Licht. Ist völlig egal, wie es dir geht. Du kannst krank sein, du kannst im Sterben liegen. Wenn Jesus dein Herr ist, ist Licht da. Es ist so. Nicht, weil du so intelligent und stark und gewaltig bist. Nein, weil er da ist. Er ist da. Und das müssen wir lernen. Was ich sehe, ernte ich. Was will ich ernten? Wozu? Warum bist du Christ? Warum bist du heute hergekommen? Um zu zeigen, wie schön dein Hemd ist oder deine Schuhe oder ich weiß nicht. Warum bist du heute gekommen? Um den leckeren Kuchen nachher zu essen? Ist auch alles keine schlechten Motive. Aber wenn das alles ist, dann bleib zu Hause nächsten Sonntag. Wie bist du hierher gekommen? Im Stress? Hoffentlich sappelt der nicht wieder so lange und so. Ich muss nachher noch essen und ich habe das noch im Kopf. Und vielleicht überlegst du jetzt schon, wo wollte ich noch mal Montag hin? Ich muss Montag da. Ist das so? Dann kann nach Hause gehen. Da ist die Tür. Könnt rausgehen. Es bringt nichts. Es bringt null. Ich hoffe, dass ihr in den Gottesdienst gekommen seid, nicht nur heute schon, dass ihr gestern darüber nachdenkt, Herr Jesus, morgen begegnest du mir. Gottesdienst bedeutet nicht, das ist völlig falsch, wir haben überhaupt keine Ahnung, wir verdrehen so viel. Gottesdienst bedeutet überhaupt nicht, dass wir Gott dienen. Gottesdienst, da steht schon im Wort drin, Gott dient mir. Der Herr dient mir heute durch das Wort. Und das möchte er bei dir tun. Er möchte dich beschenken. Oder glaubst du, dass wir ihn hier groß beschenken mit dem, was wir tun? Das ist ja wohl lachhaft. Er möchte uns beschenken, er möchte dich beschenken. Und ich hoffe, dass wir so beten. Möglichst schon am Montag und am Dienstag, am Mittwoch. Dass wir dran denken, Herr Jesus, am Montag schon dran denken. Mensch, der Lucky hat die Moderation, segne ihn. Der Gino hat den Gedanken für die Teenies, ja, segne ihn. Ja. Das Abendmahl, lass deine Gegenwart mächtig sein, Herr. Das mache ich doch nicht erst, wenn ich hier sitze. Du wärst ganz anders hier sitzen, wenn du so lebst. Und du wärst auch ganz anders über die Gemeinde reden, wenn du so betest. Das Problem ist oft, dass wir das verlernt haben. Das Dritte, man muss erstmal investieren und loslassen. Das kostet etwas, wisst ihr? Diese Seemänner dort, die dort aussehen, die gute Saat, die müssen ja erstmal das alles wegtun. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Manche sind geistlich Geizhalse, ja? Die geben Gott nur so ein bisschen. Fußball, 3 Stunden live, kein Problem. Die Bibel lesen, 30 Minuten konzentriert mit der Konkordanz, ist ein Problem. Und dann wollen sie aber den Segen haben, dass sie so gesegnet werden wie ein Mann wie Georg Müller, Spurgeon, Hudson Taylor, am liebsten auch wie Petrus und Mose zusammen. Geht nicht. Geht nicht. Du musst investieren. Gott ist kein Automat. Gott will sehen, ob du dich nach ihm sehnst. Sehnst du dich nach ihm? Wir meinen, wir tun Gott einen Gefallen, wenn wir die Bibel lesen. Das ist ja verrückt. So bekloppt sind wir Christen. Du tust dir einen Gefallen, wenn du die Bibel liest. Gott ist völlig glückselig in sich. Der braucht uns überhaupt nicht. Ich hoffe, dass es dir bewusst ist. Weil wir glauben manchmal, dass der uns braucht. Der braucht uns nicht. Und manche denken, oh, wenn der Bruder und die Schwester nicht mehr da ist, oh, was ist denn dann? Wenn wir kleinen Würmer nicht mehr da sind, der braucht uns nicht. Der macht einmal so, der Herr, da hat er 100 von dieser Person. Oder nimmst du dich so wichtig, dass du denkst, mit dir geht die Gemeinde unter. Ich habe nachher noch Zeit, können wir gerne beten. Die Gemeinde existiert, weil Jesus hier ist. Mich kannst du vergessen und all die anderen auch. Jesus muss hier sein. Es ist seine Gemeinde. Er hat alles in der Hand, ja? Und nicht wir. Man muss aber erstmal investieren. In Markus Kapitel 4 kennt ihr alle bestimmt, die Bibelleser, das Gleichnis von diesem Seemann, der sehnt, ja? Und dann wisst ihr doch, einiges unter Dorn und Disteln und so, einiges auf Steiniges. Und das ärgert einen, ja? Diese wertvollen Saatgut in Dorn erstickt, ja? Und so ist das manchmal in unserem Leben auch. Manchmal investieren wir und wir denken, Mensch, ich war doch jetzt da und es passiert nichts. Ja, das ist so im Leben. Oder hast du gedacht, dass alles, was du tust, unter dem Segen steht? Manchmal denkst du, ja, aber ich habe doch investiert. Ich bin Leute nachgegangen. Ich habe mit sie gebetet. Und 3 Wochen später sitzen sie wieder in der Kneipe und saufen sich den Hals voll. Und jetzt? Jetzt gehst du nach Hause und heulst. Ein paar Taschentücher habe ich noch da. Setz live. Du musst dich davon nicht entmutigen lassen. Als Jesus am Ende seines Lebens geschaut hat, wo sind die Jünger? Da waren unglaublich viel. Am Kreuz, das Kreuz war überfüllt von den Jüngern und von den Gläubigen, ja? Lesen wir das in der Bibel? Gar nichts. Nichts. Ein paar Frauen, Johannes hat noch die Ehre der Männer gerettet, das war alles. Am Ende seines Lebens, menschlich gesehen, völlig versagt. Jesus hat völlig versagt am Kreuz, menschlich gesehen, völlig, 100% versagt. Das kann sein, dass es in dein Leben genauso aussieht. Du investierst und denkst, ob ich das mache, Elinde Rausch. Willkommen in den Club. Das ging den Heilern nicht besser. Der Tote auferweckt, das hast du, glaube ich, noch nicht getan. Ich glaube, ich ist keiner drin, der den Toten auferweckt hat. Ja, wenn, dann habe ich auch noch Zeit in der Seelsorge. Aber wisst ihr, das sind so viele Dinge, die Jesus gemacht hat. Also wenn einer einen Rechtsanspruch gehabt hätte auf Leistung und Gegenleistung, dann wäre es er. Meine seines Lebens am Kreuz, nichts. Null. Wie ein Jeremia, alles verpufft. Aber Jesus hat eine andere Vision gehabt. Er wusste, das ist sein Plan. Ich muss erstmal für den Vater alles regeln. Und dann kümmert sich mein Vater darum. Und genauso ist es gekommen. Der Vater, der Heilige Geist, hat ihn auferweckt von den Toten. Dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes, ja? Der Motor des Lebens, Apostel 2. Und dann gab es Feuer. Aber richtiges Feuer. Das hat Jesus gewusst. Und deswegen, wisst ihr, hätte Jesus geschaut auf Petrus, Johannes und wie sie alle heißen und hätte sich darauf fixiert, dass der Dienst letztendlich dann entscheidend ist, wie die sich entwickeln, dann hätte er am Ende seines Lebens sagen müssen, so, 33 Jahre im Sand gesetzt. Das kann sein, dass du genauso denkst in dein Leben. Schaue nicht auf deine Umstände, schaue auf den, der die Umstände zu jeder Zeit verändern kann. Und das ist er, Jesus Christus. Und dann steht in Sprüche Kapitel 10, Vers 5 noch etwas Interessantes für unser Leben. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer in der Ernte schläft, ein schandbarer Sohn. Man muss investieren und loslassen. Investieren. Die Menschen in Osthof, die bekennen sich nicht, wenn wir hier drinnen sitzen und sagen, ach Herr Jesus, ach bitte führe sie doch her. Ja? Und der Herr sagt, nee, du faule Backe, du musst schon aufstehen. Du musst rausgehen und Traktate verteilen und die Leute einladen. Das übernehme ich nicht. Ach Herr, unsere Mühe ist alles vergeblich. Darüber kann man sich so schön ausruhen. Ja? Es ist ja alles an dir gelegen und wir schlafen und schnarchen und ölen uns in unseren Fett. Ja? Der Herr sagt, steh auf und tu und investier. Tun wir das? Oh, wir haben hier große Gebete. Herr Jesus, rette Osthof. Ja? Und wir sind zu faul, 100 Meter weiter zu gehen. Da sind Häuser, da sitzen jetzt Menschen drin. Ja? Wir sollten das ausnutzen, die Zeit ausnutzen. Wenn wir der Meinung sind, der Herr hat uns hier hingeführt, dann müssen wir auch sagen, Herr, du hast keine Beine, nimm meine. Ja? Schöner Spruch, der passt sogar. Ja? Du hast keine Beine, nimm meine. Ja? Ja, wir müssen gehen für den Herrn. Und das kannst du auch. Gib euch eine Aufgabe mit. Bis nächsten Sonntag sprichst du mit mindestens einer Person in Osdorf und ladest sie ein für nächsten Sonntag. Und dann betest du intensiv für diese Person. Herr Jesus, zieh sie oder ihn. Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Bis nächsten Sonntag. Wenn du nicht weißt, ja, wie mache ich das? Kein Problem. Wir haben noch Traktate da. Dann kannst du da vorne hingehen. Da ist ein Einkaufszentrum. Immer voll Menschen. Ja? Voll Menschen. Dann kannst du hingehen. Und dann kannst du Menschen geben. Kannst sagen, du, in der Aula dort, in der Schule, Geschwister Scholl, 16.30 Uhr, ist ein Gottesdienst. Wenn du kommst, verspreche ich dir, dann sage ich, der Pastor soll für dich extra ein Lied singen. Mache ich. Ja? Wenn wir das alles machen würden und darin glauben werden, denn wir nächsten Sonntag haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem? Sind plötzlich 200 hier. Glauben wir daran? Nein, wir machen uns das bequem. Ach Herr, bloß nicht. Vielleicht noch zu viele Stühle aufstellen oder dann müssen wir noch mehr backen. Wer weiß, ob die sich auch alle benehmen können. Vielleicht kommen dann Leute, die ein Alkoholproblem haben oder mit Drogenproblem. Ja, die will ich haben. Die möchte ich haben. Die sollen herkommen. Die möchte ich zu den Füßen Jesu haben. Ja? Ich möchte die nicht haben, die denken, sie sind die Könige. Die kann der Herr nicht gebrauchen. Die Kranken brauchen den Arzt. Ich möchte die ganzen Kranken hier haben. Ich möchte die Selbstmordgefährdeten haben. Die sind hier voll. Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Depression, Endstadium. Die möchte ich haben. Weil für die ist der Heiland da. Dann können wir sagen, du bist nervenkrank. Herzlich willkommen. Ich auch. Ehrlich, ja. Und wie gehst du damit um? Ich gehe mit meinen verrückten Nerven zu denen, der meine verrückten Nerven bändigen kann. Wer ist denn das? Jesus. Und leidest du immer noch unter Depressionen? Ja. Ehrlich? Du bist doch Christ? Ja. Hast du auch Probleme? Genug. Und wie gehst du damit um? Geh wieder mit zu ihnen. Also so sieht das aus. Ich darf ständig immer, genau, jeden Tag. Jeden Tag darf ich Jesus meinen ganzen Ballast des Lebens geben. Das will er übrigens auch, ja. Unser Problem ist, wir schleppen uns erst damit ab, bis wir nicht mehr können. Dann liegen wir am Boden. Ja, und wenn alles nicht mehr funktioniert, dann fällt uns ein, ach so, der Herr Jesus ist ja auch noch da. Sollten wir anders tun. Saat und Ernte. Sprüche 20, Vers 4. Im Winter pflügt der Faule nicht, sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Wir haben jetzt eine große Chance. Manche Leute, die verstecken sich jetzt vor Corona und, oh, und Angst und gehen nicht mehr raus und was weiß ich nicht alles. Wir haben Chancen zu den Menschen jetzt. Wir haben Chancen. Die Menschen suchen jetzt, was trägt, was ist wirklich da. Und wir Christen pennen und schnarchen. Nicht alle, Gott sei Lob und Dank. Ja. Aber jetzt können wir zu den Menschen sagen, Mensch, es gibt jemand, der ist da. Ja. Aber man muss erstmal investieren und loslassen. Das auf Glauben hin sehen. Matthäus Kapitel 13, Vers 31 und 32. Senfkorn ist das Kleinste, aber es wird riesengroß. Wenn du nur auf das Senfkorn gucken würdest, würdest du sagen, das ist ja erbärmlich, da lohnt sich der Aufwand doch nicht. Das kann in deinem Leben auch sein. Du sagst, ich soll Jugendstunde anfangen mit drei Leuten, zwei Leuten, bringt nichts. Oh, du hast keine Ahnung, du kennst die göttliche Mathematik nicht. Jesus macht beständig aus wenig viel. Das macht er immer. Wie viele Leute hat er berufen in die Nachfolge, um Israel rauszuholen? Wie viele waren denn das? Mose. Ein. Aaron ist dann noch mitgekommen als Beiwerk. Ja? Aber gewollt hat er nur einen. Du sagst, was kann ich denn tun? Ja, du kannst 2,5 bis 3 Millionen rausführen aus Ägypten. Wenn Gott mit dir ist. War Mose denn ein besonderer Mann, der geschwebt hat und der den Engel des Herrn gleich war? Gar nichts. Der war genauso zornig wie du. Der hat sich nur völlig und ganz seinen Gott hingegeben. Nicht immer. Der hat auch Fehler gemacht, wie du auch. Aber er hat sich bedingungslos an seinen Gott gehalten. Und er hat Wunder erlebt. Er hat Wunder erlebt. Gott macht das immer. Auf Glauben hinsehen. In Nehemia, eine meiner Lieblingsbibelstelle, Nehemia 3. Nehemia kam zurück. Israel kam zurück nach der babylonischen Gefangenschaft. Jerusalem war platt. Die Mauer, alles nieder, ja. Und dann wollen sie das aufbauen und guck mal, was da passiert. Nehemia 3, ab Vers 33. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr Und er spottete über die Juden. Ja, das war schon der erste Antisemit hier, ja, Sanballat. Und er sprach von seinen Brüdern und zu den Oberschicht von Samaria und sagte, was machen diese ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihnen und sagten, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer ein. Das ist typisches Gerede vom Satan, wenn es um das Reich Gottes geht. Er will alles niedermachen, das schafft ihr sowieso nicht, brauchst gar nicht anzufangen, verbrannte Steine. Du denkst vielleicht, was können wir machen? Was kann der Herr denn mit meinem Leben machen? Ich bin wie so ein verbrannter Stein, mag sein, aber Gott kann verbrannte Steine nehmen, um seinen Tempel zu bauen. Er hat diese verbrannten Steine genommen, um die Mauer zu bauen. Und wir sollen uns laut 1. Petrus 2 einbauen lassen als lebendige Steine. Es ist entscheidend, wer dich einbaut. Ja? Und Gott ist ein Spezialist. Mit schlechtem Material macht er etwas Hervorragendes. Das kann keiner so wie Gott. Sieh mal, der Mensch, auch wenn er durch Sünde ziemlich weggebrochen ist, ja? Der Mensch ist von seinem Aufbau die höchste Intelligenz der Schöpfung, die es überhaupt gibt. Das menschliche Gehirn ist bis heute nicht erforscht, nicht erforscht. Der Gehirnforscher Steen Inlis hat mal gesagt, wenn ich meine Meinung abgeben darf, jetzt hört mal zu, ich glaube, ich lege mich jetzt aus dem Fenster, das sagt einer der größten Gehirnforscher der Welt, 1,5% von dem, was das Gehirn ist, haben wir eventuell erforscht. 1,5. Ja? So komplex ist unser und sind wir gebaut. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, jetzt könnten wir sagen, naja, da hat der Herr ja auch ein super Material gehabt, ne? Müssen wir in die Bibel reingucken. Aus was wurde der Mensch denn gebaut? Aus Staub. Staub ist Materie im höchsten Verfall. Es gibt nichts Wertloseres und Sinnloseres, wenn das so nachgehst, wie Staub. Nicht Gold, nicht Platin, Staub. Aus Staub macht Gott die Krone der Schöpfung. Und jetzt hast du plötzlich Angst, dass aus deinem Leben nichts werden kann. Hör mal, wenn Gott aus Staub dich geschaffen hat, dann kann er mit dir noch viel vor. Oder? Sehen und ernten. Lukas 5. Petrus. Ganze Nacht angeln. Was war der vom Beruf? Schafhirte? Petrus? Was war das? Ein Fischer. Also der wusste, wie man angelt. Ja, der wusste das sehr gut. Ganze Nacht nichts gefangen. Und dann Jerusalem am Morgen, heiße Sonne. Die Angler wissen das, die Fangchancen sind null. Null. Kein vernünftig denkender Angler wäre da auf See gegangen. Ja. Und Jesus sagt, geh. Und wisst ihr, was er sagt? Petrus antwortete und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Mit anderen Worten wollte er sagen, Herr, hast du überhaupt Ahnung von Angeln? Ja, wir sind die ganze Nacht da gewesen. Aber jetzt kommt etwas. Aber, das ist ein gutes Aber. Es gibt einen Aberglaube im okkulten Bereich, den dürfen wir nicht ausleben. Aber dieses Aber-Gott, ja. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Das ist göttliche Mathematik. Das kann sein, dass du in deiner Familie denkst, ich komme hier nicht weiter. Oder in deiner Lebenssituation. Es kann sein, dass du glaubst, das schaffe ich nie. Ja? Oder du bist krank oder was auch immer. Oder du hast ein Wohnungsproblem, dann kriege ich nie die Wohnung. Lass dir nichts einreden vom Teufel. Der Herr bestimmt alles. Vielleicht musst du nur wieder neu lernen wie ein Petrus, Herr. Ich habe nicht mehr den Glauben, ich habe aufgegeben, ich habe resigniert, aber auf dein Wort gebe ich wieder volle Pulle. Und dann wirst du erleben, dass aus einer Saat eine gute Ernte wird. Und wichtig ist, dass wir eins kapieren, Gott ist entscheidend, nicht wir. Das glauben wir immer so ein bisschen, ja. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 3, Vers 6 und 7, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der Pflanz etwas, noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Das kommt auch auf ihn drauf an. Ja? Wir bilden uns manchmal so auf, pusten uns so auf wie so ein großer Hahn, was wir groß machen. Ja. Da war auch das Problem in Korinth. Ne? Wir sind Apollos. Nein, wir. Es gibt auch in den christlichen Gemeinden, wir gehören zu Angelo. Nein, wir gehören zu Rudi. Und wir gehören zu, was weiß ich, Pastor Schminke oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Ja? Vergiss es. Götzendienst. Menschenkult. Ich hoffe, dass wir endlich mal sagen, wir gehören zu Jesus. Und wir gehören auch zu Jesus, genau. Und der Rosenberg ist nur ein kleiner Handlanger. Halleluja, genau. Jetzt habt ihr kapiert, was Gemeinde ist. Vergiss diese ganze Leitung. Jesus ist entscheidend. Das müssen wir leider wieder neu lernen. Das haben die in Korinth gleich am Anfang auch verlernt. 1. Mose 8, 22. Da sagt der Herr etwas Wunderbares. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte nicht aufhören. Das ist eine Verheißung. Saat und Ernte wird nicht aufhören. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist einmal der leibliche Bereich der Segnung auf Erden, aber du kannst es in deinen geistlichen Bereich mitnehmen. Solange du noch wirken kannst, wirkt Gott durch dein Leben wirken. Nimm das mit. Ja? Gott ist entscheidend. Und vielleicht denkst du, ach Mann, du, ich sehe nicht so richtig die Frucht und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Nimm Jesaja 55, Vers 10 und 11 mit. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie den Seemann Nahrung gibt, Brot und Essen. So wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das heißt, wenn du das Wort weitergibst, in welcher Form auch immer, das muss nicht hier predigt sein, das kann ein gutes Wort so sein, dann sorgt Gott dafür, dass es nicht leer zurückkommt. Das ist die beste Verheißung, oder? Besser geht's doch nicht. Das ist etwas Herrliches. Gott ist entscheidend. Aber tränenreiche Saat, viele Entbehrungen führen oft erst dann zur Ernte. Sieh mal, wenn man für den Herrn unterwegs ist und sich einsetzt, dann ist es oft so, dass wir Paulus in 2. Korinther 4, 7 bis 10 verstehen. In allem sind wir bedrängt. Kennt ihr das? Wenn man im Dienst für den Herrn ist, dann gibt es oft Klapse, ja? Aber wir sind nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, sagt ein Mann wie Paulus, ja? Aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Der Paulus ist ganz ehrlich. Er sagt, Leute, ich bin manchmal am Boden. Dann hebt der Herr mich wieder auf. Ich bin manchmal in Depression. Dann kommt er wieder weiter mit mir. Christsein ist Kampf. In Psalm 126, Vers 5, da steht, die mit Tränen sehen, werden mit Freude ernten. Sache für Israel, gerade als sie aus der babylonischen Gefangenschaft gekommen sind. Ja? Unser Herz ist voll Jubel nachher, Psalm 137, ja, wo sie sich freuen. Ja? Also Psalm 126 ist die Freude, als sie zurückgeführt worden. Psalm 137 beschreibt Israels Situation in der babylonischen Gefangenschaft. Es war alles andere als fröhlich. Ja? Und so kann das sein, dass auch deine Tränen die Saat sind für die Ernte. Sieht Jesus dich noch auf den Knien ringen? Darf ich dir jetzt eine Frage stellen? Wann hast du das letzte Mal über deinen Zustand geweint, dass du Jesus nicht so gefällt, wie er sich das vorstellt? Wann hat Jesus dich das letzte Mal auf den Knien gesehen mit der Bitte, Herr, ich möchte dir mehr Freude machen. Es beschämt mich, dass du so gut zu mir bist und du so wenig Gegenliebe bekommst. Fang damit heute an. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht, sagt Jesus in Johannes 12, 24. Und das müssen wir alle merken, wenn wir auch ernten wollen, ja. Man reibt sich auf, ja. Mit Gottes Hilfe darf ich jetzt seit 2005 Leiter der Gemeinde Licht und Leben sein. 15 Jahre, ja. Aber diese 15 Jahre haben mich 50 Jahre älter gemacht. Und meine Kraft und Substanz ist brutal eingeschränkt. Das merke ich schon, ja. Sicherlich auch durch meine Erkrankung, aber Das kostet viel Kraft. Aber ich bin bereit, dafür zu sterben. Warum? Weil ich weiß, dass es mein Auftrag ist. Ich möchte lieber 30 Jahre früher sterben, im Auftrag des Herrn, als 30 Jahre länger leben und lau sein für den Herrn. Da möge mich der Herr vorher abrufen. Ich habe von nichts mehr Angst in meinem Glaubensleben, als dass ich nur noch eine töne Schelle bin. Ohne Liebe, ohne Leidenschaft für Jesus. Ich habe von nichts mehr Angst, als dass ich einschlafe, dass ich lau werde im Glaubensleben. Ja? Wir sollten dafür beten. Tränenreiche Saat und viele Entbehrungen. Es kostet etwas, ja? Es kostet etwas, wie um meine Brüder sich einsetzen. Ich habe gestern so mich gefreut über Pitt und Angelo, ja? Es war gestern so ein herrliches Wetter. Und ich glaube, die beiden hätten bestimmt auch was anderes tun hätten können, ja? Die hätten sich auch sonnen können oder grillen können. Und die haben hier stundenlang verbracht, damit das alles hier so läuft, ja? Und wisst ihr, das muss uns anstecken. Das muss uns anstecken. Es kostet etwas. Das fällt uns nicht in den Schoß, ja? Das fällt uns nicht in den Schoß. Und ich freue mich auch über meine jungen Brüder da hinten, ne? So die da alle sind. Ne? Über meinen Rinaldo und so. Ich freue mich darüber ganz besonders, wenn ich dich sehe, dass du am Sonntag schon so früh hier bist, ja? Und ohne mit der Wimpern zu zucken, liebevoll die Stühle aufstellst. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht einmal irgendwie aufrufen müssen, das zu machen. Ja? Er kam auf mich zu und fragte, wann er die Stühle aufstellen kann. Da bist du mir ein großes Vorbild, Rinaldo. Möge der Herr dir diese Liebe schenken zu ihm, dass du dich als junger Mensch schon zur Verfügung stellst und dir nicht zu schade bist, Stühle aufzustellen. Ich sage dir eins, wenn du für Jesus zur Ehre Stühle aufstellst, dann kann der Herr dich gewaltig gebrauchen in deinem Leben. Das ist der Schlüssel. Ja? Vorletztes ist meine Daseinsberechtigung. Wir sollen Licht und Salz sein, auf dass die Leute das euer Licht sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Matthäus 15, 13 bis 16. Wusstest du, dass das der Grund ist, warum dich der Herr hier lässt? Du bist jetzt das Salz. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus über dich in Matthäus 5. Du bist das Licht. Und Jesus lässt dich in dein Umfeld mit den ganzen verrückten Ungläubigen, ja, die dir manchmal das Leben zur Hölle machen, damit du Licht und Salz bist. Du sagst vielleicht manchmal, Herr, ich kann dich, schick doch jemand anders. Mensch, wenn der Pastor da sei, nein, du sollst da sein. Merk dir mal eins. An dem Platz, wo du momentan bist, auch in der Situation, wo du bist, bist du nie Ersatz Gottes. Nie. Du bist immer seine geliebte Nummer eins. Gott möchte keinen anderen an dem Platz haben, wo du bist. In deiner Familie und wo du bist, in der Schule, wo auch immer. Keiner, kein anderen will er da haben, außer dich. Deswegen darfst du morgens so aufstehen, in der Freude des Herrn, ja? Und nicht immer so, du darfst so aufstehen und sagen, Herr, du bist da. Ja? Apostelgeschichte 11, 26. In Antiochien wurden die ersten Christen, die ersten Jünger, Christen genannt. Jünger sind Christen. Von wem kommt der Name Christ? Von Christus, der Gesalbte. Wenn du Christ bist, bist du ein Gesalbter. Adel verpflichtet. Du bist ein Königskind. Verhalte dich so. Wisst ihr, wir verhalten uns manchmal nicht wie Königskinder. Wenn manchmal Menschen denken würden, sag mal, wer ist denn dein Vater überhaupt, so wie du dich verhältst? Das ist schon manchmal peinlich, oder? So, wenn man als junger Mensch vielleicht sich nicht verhält, dann wissen wir das, ne? Sag mal, wer sind deine Eltern dann? Und dann machen wir manchmal unsere Eltern Schande, ja, weil wir uns nicht gut verhalten haben. Wir sollten uns mal überlegen, ob wir den Vater im Himmel auch Ehre machen. Wisst ihr, was der Vater im Himmel, glaube ich, gerne hört? Wenn wir morgens früh beim Aufstehen sagen, Vater, ich will dich ehren heute. Egal, was passiert, ich will dich ehren. Ja? Und ich möchte dir, ich finde das immer so schön, weil ich nehme mich im Geiste mit vor dem Thron. Ja? Stellt euch mal vor, der Teufel, der verklagt uns ja sowieso, ja. So, und jetzt guckt der Vater im Himmel morgens früh auf unser Leben. Ja? Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn so die Kinder euch sagen, Dada, Vater, du bist, ich liebe dich. Ja? Ist doch herrlich, oder? Geht runter wie Öl. Oder Mama, ich liebe dich. Ja? Geht runter wie Öl. Warum machen wir das nicht bei Gott? Lass uns doch mal ab morgen nicht mehr so aufstehen, oh, das regnet schon wieder, ich muss auf Geschäft und das kann. Vergiss es doch mal, dieses ganz ständige Genörgeln. Steh doch mal ab morgen so auf und sag, Vater, guten Morgen. Und ich möchte dir übrigens sagen, du bist der beste Vater, den es gibt. Und ich möchte vor der sichtbaren Welt bezeugen, ich liebe dich, mein Vater. Das ist ein ganz anderer Tag. Ja? Du kannst draußen regnen, im Herzen ist die Sonne. Ja? Du kannst ein Brot auch essen, das vielleicht ein Tag schon zu alt vielleicht ist. Ja? Schmeckt trotzdem. Warum? Weil dir Friede und die Liebe Gottes dein Herz bestimmt. Das ist ganz einfach. Du musst nur dankbar werden. Ja? Und dich freuen an dem Gott. Und zum Schluss, wir müssen das Ende vor Augen haben. Matthäus 13, die Verse 24 bis 30, Unkraut und das Gute miteinander warteten bis zur Zeit der Ernte. Ja? Und manchmal möchten wir schon vorher und sagt der Herr, nein, 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 erst am Schluss. Und am Ende unseres Lebens. Und da steht uns alle eines Tages bevor, es sei der Herr kommt vor zur Entrückung zurück, da würde ich mich auch freuen. Ja? Aber in der Regel sterben wir sonst davor. Ja? Und dann passiert 2. Timotheus 4, 7, 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Den Siegeskranz der Gerechtigkeit am Ende des Lebens. Ich möchte zum Schluss ein Zeugnis geben von einem Bruder, den wir alle sehr gut kennen. Maiko. Unser Bruder fehlt mir unglaublich. Ich sage das immer wieder, das werde ich auch tausendmal noch erwähnen. Ja? Ich habe ihn sehr geliebt. Ich habe mit ihm sehr intensive Zeit verbringen dürfen. Und er ist mir so ein Segen geworden. Ich bin ehrlich zu euch. Als ich merkte, es geht zu Ende, da habe ich ein Stück weit auch Wut gehabt, weil ich dachte so, Herr Jesus, ich hätte ihn so gerne noch auf eine Kanzel predigen hören, weil er hat richtig Feuer gehabt. Und das war so ein leidenschaftlicher Mann für dich, ja. Habe ich mich ein bisschen geärgert über ihn. Habe ich Jesus auch gesagt. Ich sage, bin ich mit dir nicht einverstanden. Und dann habe ich so mit meinem Nörgelkopf den Herrn Jesus so alles gesagt. Und dann habe ich richtig gespürt, wie Jesus mich zur Seite nimmt und sagt, du hast doch wirklich keine Ahnung. Ich sage, wieso? Du hast doch keine Ahnung. Und dann hat der Herr mir zwei Dinge offenbart. Dann hat er mir gezeigt, bist du blind? Kann sein, Herr, wenn du das sagst, werde ich wohl blind sein. Hast du schon mal jemals einen Menschen, gezeichnet vom Tode, so leuchtend für mich gesehen wie ihn? Bist du blind? Haben dich Worte schon mal so ins Herz getroffen, als du bei ihm am Sterbebett warst? Nein. Hast du schon mal eine Predigt gehört, die dich so bewegt hat? Nein. Sag ihm das mal. Und dann bin ich zu meinem Bruder hingegangen. Und wir haben immer offen miteinander geredet. Ja. Und das war so eine Sehnsucht. Ich habe gemerkt, das war auch sein Wunsch. Und dann habe ich seine Hand genommen und gesagt, weißt du, Maiko, Mann, ich wäre mit dir noch so gern durch Deutschland gezogen, dein Zeugnis gegeben und wir hätten noch Feuer gegeben für den Herrn. Ja, ja, Praderlein, das hat er immer zu mir gesagt, ne, Praderlein. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, Jesus hat mir etwas offenbart. Darf ich dir sagen? Gerne. Und dann hat er mit so einen großen Augen geguckt. Ich sage, weißt du, die Predigten, die du uns gehalten hast in dieser Zeit, werden immer in meinem Leben die größten Predigten sein. Ich glaube nicht, dass es einen Prediger geben wird, der größer predigten wird als du. Und wisst ihr, das war so, das habe ich gespürt, das spürt man als Mann, wenn ein Mann so spürt, ich bin jetzt am Ziel so irgendwo, wisst ihr? Da haben wir uns am Abend geküsst. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt auch in seinem Leben, dass er loslassen konnte. Ja. Am Ende unseres Lebens, bei dem Ziel vor Augen. Ich freue mich, dass ich meinen Bruder wiedersehen darf. Ich werde ihn wiedersehen, so wie ich ihn am liebsten hätte gesehen. Keine Zeichnung von Krankheit, ja. Und ich kann mir vorstellen, der strahlt da oben wie die Sonne mit, ja. Ich habe mir manchmal schon gedacht, wenn ein Mensch im Tode schon so strahlt, Herr Jesus, wie wird der erst bei dir oben sein? Wenn er erlöst ist, ja, ich freue mich so, ihn wiederzusehen. Das könnt ihr gar nicht vorstellen, ja. Ich werde da mit ihm oben wahrscheinlich vor lauter Freude einen Tanz machen. Und ich freue mich so, ihn wiederzusehen. Und er ist am Ziel. Und wisst ihr, er konnte von dieser Erde gehen. Und er hat seinen Plan erfüllt. Und das wünsche ich dir. Ich habe heute ein bisschen hart gepredigt, das weiß ich. aber ich mache das nicht, um dich zu ärgern, weil mein Herz blutet. Wisst ihr, ich habe vor nichts mehr Angst, als ihr hier, ich habe euch lieb und deswegen sage ich euch das. Ich möchte, dass euer Leben gelingt. Ich möchte, wenn eure letzte Stunde kommt, dass ihr vor Jesus kommt und sagt, Herr, ich habe so viel Frucht, dass ich kann das gar nicht alles tragen, da müssen ein paar Züge mitkommen. Das ist mein Wunsch. Und ich würde Todesängste haben, wenn einer von euch draußen bleibt. Da würde ich verrückt werden oben in der Ewigkeit, ja. Ich möchte, dass ihr alle dabei seid, aber nicht nur so dabei. Ich möchte, dass Jesus sagt, also Vater im Himmel, hast du das gesehen, wie der mich geliebt hat? Das ist doch unglaublich, oder? So möchte ich eines Tages gehen, ja. Wenn ich eines Tages vor Jesus stehe, am Ende meines Lebens, dann möchte ich ihn angucken, staunen und sagen, Herr, ich weiß, es ist nicht würdig genug, aber ich habe alles gegeben. Und dann möchte ich nur einen Satz von ihm hören. Komm her, mein liebes Kind. Dann ist alles gut. Dafür bin ich bereit. Sollen die Leute uns doch anspucken und beleidigen. Und wenn wir krank sind, dann sterben wir auch nicht. Es sei denn, wenn wir durch die Krankheit sterben, dann sterben wir eben. Sind wir bei ihm zu Hause? Ja. Uns kann nichts, gar nichts rausreißen aus seiner Hand. Ich wünsche, dass ihr seht. Und vor allen Dingen wünsche ich, dass ihr ganz, ganz, ganz viel erntet. Dazu möge der Herr Gnade schenken. Amen.